Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wir haben doch überhaupt gar keine Zeit. Wir sind schon wieder spät dran und unter der Woche schon wieder Champions League. Wenn ihr das hört, sind vielleicht schon beide Mannschaften raus, beide deutschen Mannschaften. Nee, egal. Wir wollen trotzdem noch auf den Bundesligaspieltag zurückschauen am Wochenende. Hat sich ja ordentlich was getan. Und dann vielleicht auch so einen Blick voraus, was denn auch die deutschen Mannschaften mit in die Champions League bzw. Europa League Woche nehmen können. Habe die Ehre. Hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Servus.
Servus.
Konstantin lässt sich entschuldigen, aber die Dreierrunde schon am Mittwochabend wieder vereint. Oder Christopher, wir machen einen Live-Check zu diesem Champions-League-Spiel der Bayern gegen dieses Real Madrid.
Ich hätte mir ja gehofft, dass wir über Atletico gegen Leicester City sprechen, aber...
Es ist dann doch das Parallelspiel geworden.
Ja, Mai, was soll man denn sagen? Nein, machen wir natürlich. War die letzten Male schon ziemlich cool. Als wir es, glaube ich, letztes Jahr einmal gemacht haben oder zweimal. Hoffentlich bewährt sich's wieder. Schauen wir mal.
Genau, mixlr.com/fetzi6. www.mixlr.com/fetzi6. Da könnt ihr euch dann draufschalten sozusagen. Am Mittwochabend ab 20.15 Uhr sowas, vielleicht auch ein bisschen später. Wir sprechen vor dem Spiel Bayern gegen Real Madrid bis zum Anpfiff, dann in der Pause bis zum Anpfiff der zweiten Halbzeit und dann hinten raus auch nochmal kurz. Und das Ganze werden wir dann auch wieder online stellen als Podcast, aber ihr könnt wie gesagt auf www.mixlr.com/fetzi6 live dabei sein und mit dabei sind auch Christopher und Konstantin Eckner, der dann eben zur Champions League sich wieder zurückmeldet. Christopher, was nimmst du denn von diesem Spieltag jetzt am Wochenende in der Fußball-Bundesliga mit in diese Champions League-Woche?
Ich nehme mit, dass der FC Ingolstadt in der englischen Woche ganze 9 Punkte geholt hat und dadurch natürlich das Abstiegsduell doch etwas spannender gemacht hat, als es jetzt zumindest vorletzte Woche den Anschein hatte, weil wir natürlich jetzt nicht mehr nur darüber sprechen, wer in die Relegation muss. Das ist jetzt sicherlich nochmal ein gesondertes Thema, aber wir hatten off-air schon mal darüber gesprochen und waren uns, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir uns 3 einig waren, aber Konstantin und ich waren uns eigentlich ziemlich einig, dass egal, wer jetzt in die Relegation muss, dass der Zweitligist da so wenig Chancen haben wird wie nie, einfach aufgrund dessen, weil die, ja, dass das Mittelfeld so breit aufgestellt ist und gleichzeitig aber auch die zweite Liga so unkonstant ist. Deswegen sehen wir da eigentlich den Erstligisten natürlich irgendwo eine Favoritenrolle. Jetzt hat sich aber der FC Ingolstadt zumindest wieder in eine Position gebracht, in der es ja eigentlich ganz, ganz spannend sein kann oder wird, wer zumindest noch direkt mit absteigen muss, zusammen mit Darmstadt. Und das ist so mein Learning aus dem Wochenende.
Das Learning aus dem Wochenende. Es sind noch 6 Spiele zu absolvieren. Das ist so fast ein Sechstel der Saison. Es ist mehr als ein Sechstel. Es ist mehr als ein Sechstel der Saison.
Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Verdammt. Es ist mehr als ein Sechstel, bin ich jetzt völlig blöd. 34 Spieltage. 6 Spiele sind wären 5, irgendwas, genau. Also es ist mehr als ein Sechstel noch.
Sehr gut.
Verdammt. Genau. Also so ein Sechstel ist ja eigentlich schon noch eine Menge, ja. Und es sind halt dann noch 18 Punkte zu vergeben, da bin ich mir sicher, in 6 Spielen. Das heißt, Ingolstadt könnte so theoretisch noch auf 46 kommen. Also das hat momentan nicht mal Hertha BSC. Werden sie natürlich nicht holen, aber das ist halt noch eine Menge Holz. Und Werder haben wir jetzt vor kurzem irgendwie drüber gesprochen, die greifen oben in der Europa League nochmal an, dann läuft es vielleicht mal zwischenzeitlich nicht mehr ganz so gut und schon bist du halt wieder da so im Mittelfeld und wenn du wieder 2 in Folge verlierst, dann bist du wieder hinten mit dabei. Und Ingolstadt mit einer Serie arbeitet sich da halt hinten raus, macht jetzt Druck, gewinnt auch das direkte Duell gegen Augsburg, das war natürlich jetzt wichtig. Dann jetzt der 3-2-Sieg gegen den direkten Konkurrenten, jetzt wahrscheinlich nicht mehr Konkurrenten Darmstadt, also auch gegen die Mannschaften da hinten einfach gepunktet und wieder voll dabei. Das heißt also, wir haben halt noch Mörderspannung in dieser Liga, um Platz 3, um Platz 5 und 6 und um Platz
den ganzen
17,
Rest.
16. Und den, genau, den ganzen Rest. Egal, da kann alles noch runterrutschen.
Ja, das ist...
super spannende Liga einfach. Super spannende Liga.
Das ist sicherlich irgendwo ganz spannend, aber jetzt kommt natürlich auch irgendwie so dieser Mario Gomez-Nörgler in mir nochmal hoch, der ja nicht ganz Unrecht hatte, indem er sagte, diese graue Masse, also jetzt in meinen eigenen Worten gesprochen, diese graue Masse ist einfach erschreckend im Mittelfeld. Und das zeigt sich halt auch irgendwie Woche für Woche natürlich auch wieder, aber das haben wir an der Stelle natürlich schon ziemlich oft besprochen, deswegen an dieser Stelle jetzt Ingolstadt nochmal hervorgehoben, die ja das jetzt eigentlich auch wieder so ein bisschen unterstreichen. Und jetzt hast du die 6 Spiele schon angesprochen. Was mir da natürlich jetzt ein bisschen einfällt oder was ich da vielleicht nochmal unterstreichen würde, ist die Tatsache, bei welchem Verein jetzt so die Füße stillgehalten werden. Bei Augsburg und Mainz hat sich ja zumindest jetzt schon in den letzten 1-2 Tagen angedeutet, dass es da jetzt vielleicht auf der Trainerposition nochmal Veränderungen geben könnte. Und das sind einfach dann nochmal so Momente oder so Steine oder Schwingungen, die das Pendel halt nochmal in diese eine oder andere Richtung ausschlagen lassen können. Also es kann natürlich total in die Hose gehen. Es kann sich natürlich aber auch auszahlen, dass ein Trainerwechsel dann irgendwie nochmal so diese kleine taktische Veränderung bringt, die dann vielleicht nochmal diese 3 Punkte oder vielleicht diese eine Unentschieden, was gebraucht wird, dann noch nochmal reinholt. Das wird ja sicherlich dann, glaube ich, eher die Spannung ausmachen und nicht so sehr, wer wird jetzt vielleicht Meister. Und gut, du hast jetzt den Kampf um Platz 3 nochmal angesprochen. Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so mega spannend noch wird. Werden wir mal gucken, wie es die nächsten Wochen dann zu zeigen.
Krasser Zweikampf zwischen Hoffenheim und Dortmund. Das ist unglaubliche Spannung. Nimm die ersten beiden weg in der Tabelle und du hast hier die Mörderliga schlechthin.
Das ist richtig.
Aber sie sind halt da, die ersten beiden der Tabelle. Vor allem der erste der Tabelle ist da. Über den sprechen wir gleich, über das Topspiel, das ja wieder mal so gehypt wurde, dass es gar nicht mehr geht. Bayern gegen Dortmund. Aber ich würde ganz gerne nochmal über die graue Masse sprechen. Und weil wir jetzt Ingolstadt schon rausgehoben haben als die Mannschaft, die eben sich vom fast Schwarzen eigentlich wieder in dieses Graue zurückarbeitet. Und schön langsam arbeitet sich der SC Freiburg raus aus dem Grauen ins Weiße fast schon rein, habe ich so den Eindruck. 41 Punkte mit -11 Tordifferenz. 41, das ist ja eigentlich dann auch schon der Klassenhalt, über 40. Und ich bin ja fremdgegangen letzte Woche, weil wir da hier nichts gemacht haben, war im Rasenfunk zu Gast und habe da auch nochmal schön den SC Freiburg gelobt. Und vor allem natürlich Niederlechner, Fußballgott. Gibt es das nicht auf Twitter auch? Niederlechner ist Gott? War doch jetzt die ganze Zeit mal unterwegs, oder? Niederlechner ist Gott oder irgendwas mit N. Ich habe da nicht mehr weitergelesen, aber war es Niederlechner schon, oder?
Ja, ist natürlich.
War es Niederlechner schon, oder?
Was, ja, ich glaube, ein anderer, ja,
mit N? Es ist, gibt sonst noch einen mit N in der Liga, der irgendwie gottgleich ist. Nee, oder? War schon Niederlechner, glaube ich. Niederlechner ist Gott.
Ja, es ist faszinierend, wie halt einfach unglaublich in dieses System Christian Streich passt, als sehr, sehr fußballarbeitender Stürmer, der eher in der Defensive eigentlich seine Stärken hat und nicht so sehr im Abschluss und bei dem es aber zumindest jetzt gegen Wolfsburg extrem gut geklappt hat mit dem Abschluss. Das ist schon gewisserweise faszinierend, dass sich dann solche ganz speziellen Stürmertypen halt auch in dieser grauen Masse, haben wir es jetzt so oft genannt, dann doch etablieren können.
Der helle Stern in der grauen Masse. Florian Niederlechner muss aus meiner Sicht auch mit zur WM. Also eigentlich jetzt klar mit 9 Saisontoren. Auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall noch 2-stellig treffen. Also der musste dann, hat er dann nochmal eine Saison, um sich in Stellung zu bringen für die Weltmeisterschaft, dann musst du eigentlich mitnehmen. Denke ich mal. Und denk dran, wenn du dann mal wieder beim Rasenfunk auch zu Gast sein solltest, auch wenn es um Saisonfazit oder so zu den Bayern geht, bring einfach Niederlechner irgendwie ins Spiel. Irgendwie. Sag, dass es wäre einer für die Bayern oder der würde optimal reinpassen bei den Bayern oder irgendwie sowas.
Ja, es fehlt ja noch ein zweiter Stürmer hinter Lewandowski. Da ist ja so ein bisschen eine kleine Lücke im Kader und dann Niederlechner könnte das natürlich optimal ausführen. Auch gerade, wenn es darum geht, ganz italienisch ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Du führst 1-0, 60. Minute, dann nimmst du erstmal einen Offensiven raus und bringst dann den Niederlechner, der einfach noch den Gegner kaputt arbeitet. Das ist eigentlich optimaler, kann es gar nicht sein.
Und dazu noch die Fähigkeiten am Ball. Filigraner Typ, also kompletter Stürmer. Meiner Meinung nach der Beste der Liga mit Abstand. Topspiel am Samstagabend. Bayern München gegen Borussia Dortmund, 4:1 Sieg für die Bayern, klares Ding. Christopher, ich habe es vorher natürlich ironisch versucht aufzufangen. Der Hype war aus meiner Sicht dieses Mal nicht so groß. Vor dieser Partie mag mit der Tabellenkonstellation zu tun haben, aber naja, um Prestige ist es denn in den letzten Jahren eigentlich immer gegangen, auch wenn es ja bis auf Rückrunde letzte Saison mit den 5 Punkten eigentlich auch immer ein deutlicher Abstand war. War auch meistens ein Spiel auf Augenhöhe, finde ich, einigermaßen, mal dieses 1:5 in der Hinrunde der letzten Saison ausgenommen. Das war jetzt dieses Mal auch nicht auf Augenhöhe über die 90 Minuten gesehen. Ja, beide Mannschaften spielen ja schon wieder Champions League. Jetzt unter der Woche Dortmund am Dienstagabend, also in wenigen Stunden zu Hause gegen Monaco und dann Bayern gegen Real Madrid, eingebettet durch den Live-Check hier im Vorcheck, um das nochmal zu erwähnen. Ja, kurzes Fazit zu diesem Spiel, Christopher, und dann natürlich auch die Frage, was können beide Mannschaften mitnehmen in diese Champions-League-Woche oder aus Dortmunder Sicht, was vergisst man am besten schnell oder was analysiert man?
Erstmal vielleicht so als allgemeines Spielfazit, das war natürlich eine Partie, die relativ früh entschieden war durch zwei sehr, sehr schnelle Tore. Und dann vielleicht auch so ein bisschen den Spielplan der Dortmund den Haufen geworfen hat, die, das muss man natürlich fairerweise sagen, auch nicht in Bestbesetzung angetreten sind. Ich glaube, der größte Verlust, den die Mannschaft hat hatte, ist vielleicht Weigl so als der Verbindungsspieler, wobei das jetzt ja nicht unbedingt ist. Eigentlich fehlt ja eigentlich die komplette Saison so ein Spielertyp Gündogan, den Hummels konnten sie relativ gut ersetzen mit Batra. Dembele ist sicherlich kein Vegetarier, hat aber bringt halt offensiv natürlich irgendwie auch noch andere Nuancen oder einen anderen Stil mit, aber er trägt halt auch dann dazu bei, dass die Mannschaft natürlich auch offensiv erfolgreich ist. Und es fehlt eigentlich so ein bisschen der Spieler, der jetzt so dieses Bindeglied ist zwischen Abwehr und Angriff. Und das hat man auf der Gegenseite mit Thiago dann gesehen, wie enorm sich das halt auswirken kann. Und gerade in der zweiten Halbzeit fehlt es dann an Dortmund dann an der nötigen Struktur. Ich glaube, sie hatten dann auch nur knapp 22% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Das ist natürlich dann in so einem Spiel eigentlich dann auch zu wenig, zumal du ja dann im Rückstand war es mit 2:1, beziehungsweise dann relativ schnell, ja nach der Halbzeit dann 3:1. Und dann wirst du dann einfach, will ich sagen, hergespielt, aber dann wird es natürlich dann schon schwer, wenn der Gegner, der einfach relativ lange den Ball hält. Ich habe irgendwie diese Szene-Erinnerung so in der knapp 80. Minute. Gut, da war das natürlich dann mit dem 4:1 dann auch schon entschieden, das ist klar. Und beide haben sich wahrscheinlich schon mehr auf die Champions League konzentriert, aber da gab es noch so eine Phase, da hatte Bayern, glaube ich, am Stück 3, wenn nicht sogar 4 Minuten fast komplett den Ball. Haben sich dann so lange durchkombiniert, bis dann halt irgendwie so eine halbe Flankensituation entstanden ist und Dortmund den Ball wieder nur klären konnte und Bayern dann danach schon wieder im Ballbesitz war. Also das heißt, da gab es halt unglaublich lange Phasen, in denen Dortmund halt überhaupt keinen Zugriff hatte und die gab es halt mehrfach in diesem Spiel, was dann auch dazu geführt hat, dass das dann halt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Mhm. Was die Bayern können sicherlich viel Schwung mitnehmen, wissen auch, dass die Offensiven echt gut in Form sind. Vielleicht so Vidal der Einzige, der abgefallen ist. Aber bei dem wissen wir ja, dass er dann auch in den großen Spielen in der Champions League nochmal ein bisschen draufpacken kann. Was muss Borussia Dortmund besser machen, außer die Verletzten zurückzubekommen? Da sieht es ja auch ganz gut aus. Sogar Reus ja wieder im Kader. Der wird sicherlich nicht von Anfang an spielen. Aber Weigl zurück, Kagawa war ja zuletzt auch gut drauf. Der war nicht mit dabei. Ja, was muss jetzt Borussia Dortmund in der Woche darauf, unter der Woche in der Champions League besser machen? Was kann man aus diesem Spiel mitmachen? Was hat man auch mit den Spielern, die auf dem Platz waren, einfach falsch gemacht?
Ich glaube, zwei Fehler waren eigentlich da. Das eine war, das hört sich jetzt halt blöd an, aber man hat halt die Chance nicht genutzt. Bayern hat wenig angeboten, extrem wenig angeboten. Und Dortmund hat aus diesem wenig dann auch nichts gemacht. Der Anschlusstreffer war ja schon diese eine Vidal-Situation ja schon hergeschenkt eigentlich. Dann gab es halt nochmal zwei Szenen. Das war eigentlich die eine Szene kurz vor dem 1-0 der Bayern, als Dembele dann so etwas zu überhastig abgeschlossen hat, als Bayern mal die linke Seite geöffnet hat im Halbraum. Und der die zweite Aktion war ja die Szene, als Aubameyang dann alleine aufs Tor zuläuft und an Ulreich scheitert und Boateng dann den Ball von der Linie klärt. Das waren halt diese ganz wenigen Momente, wo Bayern wirklich was angeboten hat. Und da muss halt Dortmund einfach auch effektiver sein. Das ist halt ein Grundproblem, was sich so ein bisschen durchschleicht in die Saison. Das können sie halt relativ oft kompensieren. Sie haben ja auch viele Spiele, die sie teilweise hoch gewinnen. Aber es sind dann auch Partien dabei, in denen sie halt ihr klares Chancenplus nicht in ein klareres Ergebnis umwandeln. In dem Fall wäre vielleicht bei einem 3-2 wäre das Spiel vielleicht nochmal anders gelaufen. Oder bei einer Dortmunder Führung mit einem 1-0 wäre das Spiel vielleicht auch anders gelaufen. Das ist sicherlich halt ein ganz großer Punkt, an dem Dortmund halt noch weiter arbeiten muss. Das ist, glaube ich, nichts, was man halt ganz kurzfristig abstellen kann. Das ist aber so ein relativ wichtiger Baustein auch, um zukünftig halt erfolgreich zu sein. Der zweite Aspekt, den ich da irgendwo sehe, ist auch die Defensivleistung. Da kritisiere ich eigentlich schon länger daran und da finde ich, wenn man halt Thomas Tuchel halt irgendwie was vorhalten will, dann sicherlich, dass er hier nicht das passende Konzept hat oder beziehungsweise den perfekten Weg findet, auch so eine Balance herzustellen zwischen Defensive und Offensive. Das 3-4-3, was in der Abwehr meistens dann 5-3-2 wird, ist nominell eigentlich ziemlich stabil, ist aber zum Beispiel gegen Bayern relativ einfach auseinandergenommen worden. Da hatte ich dann eigentlich schon von Tuchel erwartet, dass er ein paar Adaptionen vornimmt, dass er vielleicht auch so ein bisschen bei Nagelsmann mal schaut, wie hat der es jetzt gelöst, wobei das natürlich jetzt auch wieder ein komplett anderes Spiel war. Da hat Bayern relativ viele Spieler geschont gehabt, beziehungsweise ist mit einem dünneren Kader angereist. Das lässt sich dann halt nicht immer so 1-1 kopieren und übertragen und nichtsdestotrotz fehlte mir dann so ein bisschen die Idee, wie kriegen wir einerseits Thiago aus dem Spiel genommen, aber wie kriegen wir auch das Einrücken der Bayern Flügelstürmer unterbunden, Ribéry und Robben weniger, aber Ribéry ist sehr, sehr oft eingerückt und hat dadurch dann einerseits Räume auf der linken Seite geschaffen, andererseits auch Spieler in der Mitte gebunden, die dann wiederum Platz für Thiago, Vidal oder auch Alonso geschaffen haben. Da fehlte mir so ein bisschen die Lösung und die Idee dafür. Und ja, last but not least natürlich, wie kriege ich Arjen Robben irgendwie davon, oder wie halte ich ihn davon ab, das zu machen, was er halt immer macht, nämlich irgendwie im Idealfall mit Tempo nach innen zu ziehen und dann halt irgendwie den Abschluss zu suchen. Das waren halt einfach zu viele Szenen. Man will es halt nicht gänzlich unterbinden können, dafür ist er einfach noch zu fit, dafür ist er einfach vielleicht auch zu gut. Das muss er sich auch anerkennen. Aber wenn er halt mit dem gleichen Methode 3 oder 4, waren es vielleicht sogar 5 Abschlüsse generiert. Reicht gar nicht mehr.
Ja. Ja. Also er hat in der ersten Halbzeit zweimal knapp daneben geschossen, dann waren noch 2 da, die wirklich gehalten hat, das Tor, und ich glaube, es war nochmal einer dabei. Also es waren mindestens 5. Und 1 von 5 gebe ich dem Robben. Also 1 von 5 macht er halt. Und da frage ich mich halt, also ich meine, dass es im 1 gegen 1 nicht kaum zu verteidigen ist oder schwer zu verteidigen ist, ist ja bekannt, aber da ist es halt dann tatsächlich einfach, das musst du irgendwie als Mannschaft lösen. Unterstützen, der Erste muss ihn irgendwie angreifen, weiß, okay, ich mache jetzt vielleicht so, er kommt auf jeden Fall rechts mal nicht vorbei und wenn er links vorbeizieht, dann muss halt der Nächste da sein und unterstützen. Und da nochmal die Nachfrage, aber auch, ist es, denn eigentlich hast du ja in dieser Fünferkette, hast du ja praktisch, also du hast Schmelzer gegen ihn und hast ja als Bartra eigentlich als Unterstützung sollte eigentlich dabei sein, ja, also wenn du das jetzt mal statisch siehst. Es ist zwar nie statisch, sondern immer dynamisch, aber jetzt, also von den Positionen her, die besetzt sind, müsste es eigentlich passen. Ist es eher eben das System oder ist es vielleicht aber auch die, natürlich ist es dann auch das Zweikampfverhalten, aber auch vielleicht auch das Defensivverhalten. Was ist denn zum Beispiel mit Pulisic und Dembele, die da auf den Flügeln gespielt haben? Irgendwann müssen die doch mal merken, hoppla, die sind sogar zu zweit da überfordert, dann muss ich halt einfach auch mal zurück. Auch wenn ich vielleicht jetzt in dem System ein bisschen mehr Freiheiten in der Offensive habe. Aber Dembele habe ich ganz selten am eigenen 16-Meter-Raum gesehen. Und Ribéry und Robben in solchen Spielen ja eigentlich immer am 16er, auch mitarbeitend. Also ich denke, es ist dann auch nicht nur System, sondern auch, ja, Spielermaterial beziehungsweise die Bereitschaft der Spieler in diesem System halt dann auch gewisse Aufgaben zu erfüllen.
Absolut. Das hat sicherlich in diesem Spiel auch gefehlt, dass Pulisic und Dembele dann auch die nötige Unterstützung gegeben haben. Ich meine, Lahm konnte ja auch schalten und walten, wie er wollte. Und der ist jetzt ja auch mit seinem etwas gesetzterem Alter jetzt auch nicht mehr der Spieler, der dann wirklich jeden Weg mitmacht, sondern auch schon sehr, sehr genau weiß, was kann ich über 90 Minuten leisten und wo muss ich mich einschalten und wann vielleicht auch nicht. Und da war halt relativ wenig Unterstützung dann da. Das sieht dann halt für Spieler wie Schmelzer dann halt einfach immer blöd aus, weil Robben dann zum Teil einfach auch mit Tempo auf ihn zuläuft und Schmelzer vielleicht selbst irgendwie aus der Bewegung herauskommt und dann nicht mehr agieren kann, sondern nur noch reagieren kann. Dann wird es halt einfach unglaublich schwer, auch wenn eigentlich fast immer klar ist, was ungefähr passiert. Er hat einfach keine guten Stand, um in den Zweikampf zu kommen. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem. Und das kann man halt unterbinden, indem man halt mit zwei oder drei Spielern dann auch die Seite überlädt. Aber das erfordert natürlich dann auch viel Engagement und ist natürlich auch größtenteils frustrierend, weil dann der Ball vielleicht dann nochmal auf die andere Seite verlagert wird und dann muss ich halt dann Quermeter machen und dann laufe ich wieder in die andere Richtung und dann nochmal vielleicht wieder zurück. Aber nur so geht's halt gegen eine Mannschaft, die halt in den letzten, ja, kann man fast sagen, 10 Jahren es eigentlich gelernt hat, halt komplett mit dem Ball umzugehen und auch Spiele mit 70-80% Ballbesitz zu bestreiten und weiß halt einfach auch, wie der Ball zirkulieren muss. Und das kann man halt nur verteidigen, indem man halt eigentlich sehr, sehr viel läuft, gut zustellt und dann vor allem auch bei Bayern halt die Flügelspieler aus der Partie nimmt, weil dann wäre es halt auch für Bayern kompliziert geworden, Chancen zu kreieren.
Also eine Mischung aus, ich versuche es mal zusammenzufassen, aus Spielermaterial, das auf der einen Seite vielleicht eh schon oder sicherlich eh schon stärker ist, auf der anderen Seite dann teilweise gar nicht zur Verfügung stand, wichtigen Spielern, die auf der einen Seite in Topform sind, auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz. Also gerade diese offensiven 4 bei Bayern, die haben mich schon sehr beeindruckt. Ja, Kaltschnäuzigkeit im Abschluss und ja, auch der Bereitschaft eben in so einem Spiel dann an die Grenze zu gehen und alles abzurufen, führt dann am Ende zu diesem kleinen Ergebnis.
Ja, ich glaube, das kann man halt so unterstreichen. Würde sogar fast ein bisschen mal in das Boxhorn schlagen oder sagen, dass vielleicht Tuchel die Niederlage auch in Kauf genommen hat, dass er jetzt dann auch, ich will nicht sagen, bewusst auf Spieler verzichtet hätten. Wenn es jetzt wirklich viel gegangen wäre, wäre vielleicht das der ein oder andere Spieler dann vielleicht doch einsetzbar gewesen. Aber man merkt halt schon, dass es halt auch für beide Mannschaften eine unterschiedliche Bedeutung hatte. Bayern hatte das Spiel gegen Hoffenheim sicherlich hergeschenkt. Das war irgendwie vor dem Spiel schon mit allen Äußerungen klar. Das hatte man auf dem Platz dann irgendwie auch gesehen. Und diesmal hatte ich hier bei Dortmund so ein bisschen das Gefühl, ich merkte schon, dass es Bayern sehr, sehr wichtig ist, mit Selbstvertrauen auch in die Spiele gegen Real Madrid zu starten. Ich habe aber jetzt bei Dortmund nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Und das war vielleicht auch so auf dieser mentalen Ebene vielleicht sicherlich auch der Unterschied, der dann auch dazu geführt hat, dass es halt vielleicht schon nach 10 Minuten einfach auch 2-0 steht.
Interessant, finde ich, bei Tuchel auch in der letzten Saison zu erkennen, wie er immer so versucht, zwischen Liga und europäischem Wettbewerb zu moderieren. Da muss man ihm vielleicht auch zugute halten, dass er eben halt nicht so einen tief besetzten Kader hat, wie zum Beispiel die Bayern oder wie eigentlich nur die Bayern in der Liga. Und man halt dann immer auch schauen muss, okay, wen kann ich überhaupt bringen? Vielleicht auch mal ein bisschen zu taktieren, vielleicht mal ein bestimmtes Ergebnis auch in Kauf zu nehmen, wie du gesagt hast, um dann im anderen Wettbewerb wieder angreifen zu können. Und natürlich ist es jetzt auch für die Dortmunder ein sehr, sehr wichtiges Spiel in der Champions League. Und es sind jetzt echt in den nächsten Wochen, jetzt geht eigentlich die brutale Zeit wieder los mit Viertelfinale innerhalb von einer Woche, was ja immer ratzfatz geht, dann DFB-Pokal, Halbfinale, dann schon wieder Halbfinale, Champions League und so weiter. Wenn du weit kommst in den Wettbewerben, wie Borussia Dortmund und Bayern München jeweils, die sowohl in Champions League als auch DFB-Pokal noch dabei sind, dann hast du alle paar Tage ein extrem wichtiges Spiel. Also die Bayern jetzt in der Liga nicht mehr, aber bei den Dortmundern kommen ja die Spiele in der Liga auch noch dazu. Man will sich da zumindest jetzt den 4. Platz auf gar keinen Fall mehr nehmen lassen und nochmal auf Rang 3 auch den Angriff starten. Insofern, ja, auch nicht so einfach wahrscheinlich für den Trainer. Welches Gefühl hast du denn für die Bayern und für Borussia Dortmund jetzt für die Champions League Viertelfinals?
Ich fange vielleicht mal mit Bayern an, weil es mir da
Sehr gerne.
Ein bisschen leichter fällt. Nach dem Dortmund hättest du mich nach dem Abpfiff gefragt, hätte ich gesagt, prinzipiell habe ich vom Feeling her ein ganz gutes Gefühl.
Lief ganz flüssig.
Um mal Lothar Matthäus hier auch in diesem Podcast zu bemühen.
Muss eigentlich jetzt in jedem sein.
Als welchen Preis hat er jetzt bekommen? Meistzitiertester Sportjournalist oder was auch immer, egal. Jedenfalls dachte ich eigentlich, dass es ganz gut laufen kann. Gegen Real Madrid, das ist halt immer eine besondere Partie in dem Sinne, dass es halt sehr, sehr viel Tradition mitschwingt, dass es jetzt auch zwei Mannschaften sind, also zumindest wenn wir jetzt von diesen beiden Partien reden, die eigentlich in gewisser Weise auf ihrem Zenit sind. Also bei Bayern hört ja nach der Saison Lahm und Alonso auf Seiten von Real Madrid sind Spieler wie Ronaldo, Ramos, die eigentlich auch sehr, sehr erfahren sind. Bale ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, Benzema ist jetzt auch schon ein relativ erfahrener Stürmer, die irgendwo in gewisser Weise auf ihrem Zenit sind und wo es jetzt eigentlich darauf ankommt oder wo es darum geht, eigentlich die Früchte zu ernten, die man halt jetzt über die Jahre hin gesät hat. Und deswegen glaube ich, dass halt irgendwo ein Spiel auf Augenhöhe ist. Jetzt hat sich aber Bayern dummerweise, und du hast es ja jetzt irgendwie schon einleitend gesagt, Lewandowski ein bisschen die Schulter gebrellt, was vielleicht dazu führen kann, dass er jetzt zumindest im Hinspiel fehlen wird und bei Mats Hummels, der irgendwie im Training umgeknickt ist oder einen Schlag drauf bekommen hat, gegebenenfalls halt für beide Partien ausfällt. Das sind natürlich dann schon mal zwei dicke Kerben, die es halt nicht so einfach dann zu lösen geht. Und dieses Konstrukt, wie dieser ganze Terminkalender auch gestrickt ist, halt so unglaublich kompliziert macht für die Vereine. Und wie viel Glück eigentlich auch da dran hängt, weil diese entscheidende Saisonphase sich eigentlich mehr oder weniger auf 2 bis 3 Wochen konzentriert und ein blödes Ding, einmal falsch ausgerutscht, einmal vertreten und man fällt dann vielleicht eigentlich nur eine Woche aus, führt dann dazu, dass man halt vielleicht die 2 oder 3 wichtigsten Saisonspiele bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich verpasst und dass halt im Extremfall danach die Saison komplett vorbei ist. Weil alles das, was man in der Liga erreicht hat, ja zumindest jetzt auf dem Niveau, wie sich jetzt Bayern in den letzten Jahren bewegt hat, eigentlich jetzt schon mehr oder weniger vorentschieden ist und dann Pokal und Champions League dann so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Deswegen sehe ich halt irgendwo eine 50-50 Chance, wenn es Bayern schafft, viel Ballbesitz zu haben, wenn Bayern schafft, es zu verhindern, dass Real Madrid in Standardsituationen oder Standardsituationen generiert oder bekommt, dann haben sie sicherlich auch gute Chancen, was die Saison relativ gut klappt, was in den Vorjahren nicht unbedingt der Fall war, ist natürlich auch, dass die Chancenverwertung sicherlich auch eine Rolle spielt. Sie müssen dann einfach die wenigen Chancen, die Madrid anbieten wird, auch nutzen. Madrid hat jetzt die komplette Saison über eigentlich zwar nie so stabil gestanden, aber ich glaube, dass sie sich halt dann gerade in diesen Spielen dann halt irgendwie immer noch mal etwas steigern können. Also ich glaube, jetzt in der vergangenen Woche unter der Woche hatten sie gegen Leganés, einen Aufsteiger, irgendwie 2 Gegentore bekommen. Ich glaube, das wird halt gegen Bayern nicht so einfach passieren, dass sie halt einfach so komplette individuelle Fehler machen, die dann zu Gegentoren führen. Ich denke, das ist halt einfach, dafür sind sie auch zu erfahren. Ja.
Ist schon jetzt bei Bayern schon auch krass, ja, mit den, weil es hieß ja letztes Jahr oder letzten Jahre bei Guardiola war immer das Problem so, oder der Vorwurf, dass er die Mannschaft halt so fordert auch und eben bis ans Limit pusht in jeder Situation, dass vielleicht dann auch gar nicht alle fit sein können, weil immer alles abgerufen werden muss. Und bei Ancelotti war es jetzt eigentlich eher ja genau andersrum, dass er auch mal so ein bisschen die Zügel locker gelassen hat. Und dann ist aber doch so, dass dann eben, obwohl jetzt auf einmal alle fit waren bei den Bayern in den letzten Wochen ja eigentlich, dann in dem entscheidenden Spiel, in den entscheidenden Spielen dann doch vielleicht wieder 2 wichtige ausfallen. Wobei ich jetzt finde, der Hummels-Ausfall tut wahrscheinlich nicht so weh wie der Lewandowski-Ausfall, weil ich war mir nicht ganz sicher, wer dann da Innenverteidigung spielen wird und ob vielleicht sogar Hummels, Boateng und Martinez dann im Mittelfeld spielen werden. So stellt sich halt dann die Innenverteidigung von selber auf, aber man könnte ja dann so ziemlich genau die Mannschaft aufs Feld schicken, die gegen Dortmund gespielt hat, aber Lewandowski ist halt schon, da ist halt schon bitter, auch vor allem in der Form.
Ja, da muss man jetzt natürlich gucken. Das ist natürlich jetzt eine ganz blöde Situation. Wahrscheinlich würde es schon reichen, wenn das Spiel wieder am Wochenende ist, dann würde es wahrscheinlich schon wieder funktionieren, aber so kommt es vielleicht noch zu früh. Gleichzeitig ist ja auch noch Müller verletzt, der ist jetzt zwar wieder mit dabei, aber hat natürlich jetzt die letzten 10 Tage auch schon wieder nicht gespielt. Und für Neuer gilt eigentlich das Gleiche. Also das sind halt so ein paar Unbekannte, die jetzt da sind, die das Pendel so ein bisschen Richtung Real Madrid schlagen lassen, wobei die ja natürlich mit dem Ausfall von Varane und Pepe natürlich auch irgendwo ihre Last zu tragen haben. Ich glaube, dass beide mit einem kompletten Kader antreten, das ist halt utopisch irgendwo. Dafür passiert einfach zu viel. Aber wenn beide sich halt ungefähr mit gleich starken Mannschaften und mit gleich vielen Ausfällen irgendwie zu rumschlagen, dann werden es auf jeden Fall 2 spannende Spiele.
Dortmund gegen Monaco. Wieder in vielleicht nicht Bestbesetzung, aber in besserer Besetzung jetzt am Dienstagabend. Bin ich sehr drauf gespannt, weil ich Monaco ehrlich gesagt nicht so oft gesehen habe in dieser Saison. Halt in der Champions League und ab und zu mal in der Liga, aber man verfolgt diese Mannschaften halt weniger als zum Beispiel Real Madrid, so absolute internationale Topclubs. Insofern tue ich mich da auch schwer, eine Prognose abzugeben.
Viele haben sich ja auf Dortmunder Seite, zumindest jetzt in meiner Twitter, Facebook und Bekanntenblase, sehr über Monaco gefreut, weil es immer so rausklang, wie das ist vielleicht das leichteste Los. Wobei man da sicherlich dem Monegassen dann auch Unrecht tut, weil sie einfach eine unglaublich krasse Offensive haben und sie wahrscheinlich dann auch damit halt dem BVB dann am meisten wehtun können, weil sie einfach auch Spieler haben, die eigentlich eine unglaubliche Schnelligkeit mitbringen, die Flügel attackieren können, vielleicht so ähnlich wie es jetzt die Bayern attackiert haben. Dann haben sie zudem mit Falcao noch einen relativ guten Zielspieler, Mbappé, einen das nächste große Talent im Kader, aber irgendwo ja schon. Dann kommen halt noch solche Spieler hinzu wie Fabiano, Lemar, die ja auch irgendwo ihre internationale Klasse halt schon unter Beweis gestellt haben, und dann ja fragt man sich halt, wie angesichts der vielen Dortmunder Gegentore, was ich jetzt schon vorhin angesprochen habe bei dem Bayern-Teil, als wir das Bayern-Dortmund-Spiel gesprochen haben, wie das halt Dortmund auffangen will. Und da wird sicherlich Tuchel halt irgendwie eine Lösung brauchen. Ich glaube kaum, dass man das Spiel oder beide Spiele gewinnen wird, indem man halt sagt, wir wollen einfach ein Tor schießen oder mehr schießen als Monaco. Ich glaube, darüber wird man es nicht lösen können, sondern man wird es eigentlich nur darüber lösen können, indem man Monaco am Tore schießen hindert und dafür vielleicht dann auch weniger Tor oder eigene Torchancen vielleicht dafür sogar in Kauf nimmt und hier dann aber konsequenter agieren muss. Ich denke nicht, wenn es halt irgendwie so auf ein offenes Visier hinausläuft, dass man Monaco dann besiegen kann, weil Monaco einfach dann zu viele individuelle Qualität hat, auch in der breiten Masse. Gegenwärtig könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es so zwei absolute, in Ab- und Abführungsstrichen natürlich Freak-Spiele werden, die in so einem 4-3 und 3-5 enden, weil beide Mannschaften so viel offensive Qualität haben jetzt auf dem Papier. Ich denke aber, dass Dortmund eigentlich nur eine Chance hat, wenn sie halt ihre eigene Defensive stabiler gestalten. Das ist so ein Punkt, den sie halt irgendwie lösen müssen, wo ich mich aber nach dem Bayern-Spiel natürlich schon schwer tue, mir irgendwie eine richtige Lösung dafür zu überlegen.
Ja, Monaco hat ja schon im Achtelfinale so eine Freak-Runde gehabt, als man mit 3-5 und 3-1 gegen Manchester City weitergekommen ist. Also das, ja, das hat auch gezeigt, dass sie halt die Tore machen können, aber vielleicht hinten nicht ganz so stabil sind und dann, ja. Mal schauen, ob es ein Shootout wird. Willst du uns noch kurz sagen, was du denn von Schalke erwartest in der Europa League, weil wir haben ja nicht nur Champions League, sondern auch Europa League. Schalke jetzt im Viertelfinale gegen Ajax und am Wochenende mit einem 4:1 gegen den VfL Wolfsburg, also auch mal so ein bisschen warm geschossen. Wir haben die letzten Wochen auch ab und zu mal über Schalke gesprochen, so ein bisschen hoch und runter, oder eigentlich ein ständiges Hoch und Runter in dieser Saison. Jetzt Tore von zweimal Burgstaller, Goretzka und Caligiuri beim 4:1 gegen den VfL Wolfsburg und dann eben Donnerstag Europa League Monaco. Ajax, auswärts geht's los. Nee, zu Hause geht's los, alles versaut. Donnerstag Heimspiel, Auswärtsspiel in Amsterdam bei Ajax um 21:05 Uhr, Europa League.
Wir haben jetzt ja schon relativ oft, hast du ja schon angesprochen, über Schalke gesprochen und egal, was wir immer gesagt haben, ich glaube, wir lagen halt irgendwo eher immer richtig oder wir lagen eher immer falsch. Also bei Schalke gibt es halt auch nur diese beiden Extreme. Einerseits dann diese klaren Spiele, wie jetzt gegen Wolfsburg, indem sie taktisch alles richtig machen, indem Weinziel auch Jonker in dem Sinne auscoacht, die richtigen Schlüsse zieht und dann auch so eine Mannschaft wie Wolfsburg, die sicherlich ihre individuelle Qualität hat, dann klar dominieren kann. Und gleichzeitig gibt es dann auch so Spiele wie in Bremen, das eigentlich nur 3 Tage vorher stattfindet, wo einfach alles komplett den Bach runtergeht und man sich halt irgendwie an den Kopf fasst und fragt, wie soll diese Mannschaft eigentlich noch die Klasse halten? Und Schalke lebt halt irgendwo gerade aktuell in diesen beiden Extremen und das macht es halt auch so unglaublich schwer, das einzuschätzen. Es kann halt sein, dass es jetzt gegen Ajax total vor die Hunde geht in Amsterdam. Es kann aber genauso gut sein, dass sie sich da relativ achtbar schlagen und dann ein vernünftiges Ergebnis mitbringen. Ajax ist jetzt nicht so schlecht in Form, jetzt auch die letzten 2 Spiele relativ hoch gewonnen, davor gegen Feyenoord, die zwar noch Tabellenführer sind, aber zumindest da gewonnen haben und dann den Abstand auf 1 Punkt verkürzen konnten. Wie gesagt, da ist halt irgendwie alles drin und egal, was wir jetzt irgendwie sagen, gefühlt ist es halt irgendwo immer falsch. Deswegen tue ich mich so schwer mit Schalke zu analysieren. Wichtig wird halt sicherlich sein, dass sie halt Burgstaller wieder in diese Abschlusssituation bringen, dass sie sich halt selbst Chancen kreieren und dass sie vor allem wenig individuelle Fehler machen. Davon hatten sie zuletzt, wenn sie schlecht gespielt haben, immer relativ viele noch so on top. Das müssen sie halt sicherlich abstellen.
Jo, ihr hört den Vorcheck mit Christoph Ramm von mirsonroth.de. Auf Twitter ist er @ramc und auch am Mittwochabend, wenn es den Live-Check gibt hier, Bayern gegen Real Madrid, wird Christopher wieder mit dabei sein. Dazu auch Konstantin Eckner. Los geht's gegen 20.15 Uhr auf mixlr.com/fetzi6. Dann sprechen wir vor dem Spiel ein bisschen über die Erwartungshaltung natürlich, über die Ausgangslage. In der Pause sprechen wir über die erste Halbzeit und nach dem Spiel sprechen wir dann über die ganze Partie. Ich bin Christoph Fetzer. Und das sind die gesammelten Ergebnisse des 28. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt ein 2:2 zwischen Frankfurt und Bremen am Freitagabend. Dann, wie gerade kurz angerissen, noch Schalke-Wolfsburg 4:1, Köln-Gladbach 2:3, HSV-Hoffenheim 2:1, Freiburg-Mainz 1:0, Leipzig-Leverkusen 1:0, Bayern gegen Dortmund, wie wir besprochen, 4:1 und dann am Sonntag Hertha BSC gegen Augsburg 2:0, Ingolstadt gegen Darmstadt 3:2. Wenn man das alles mal wieder zusammenfasst, Christopher, und vielleicht nochmal zurückblickt auf das, was wir am Anfang gesagt haben, ja, halt so im Tabellenmittelfeld so ein Hin und Her. Es gibt Mannschaften, die gewinnen ein bisschen mehr, als sie verlieren. Wie Hoffenheim verliert aber dann mal beim HSV. Schalke verliert unter der Woche, gewinnt dann wieder gegen Wolfsburg. Köln hat sich jetzt wieder ein bisschen nach vorne geschoben, verliert dann gegen Gladbach. Freiburg gewinnt und verliert, aber gewinnt so ein bisschen mehr, als man verliert und hält sich dann auf dem 6. Tabellenplatz. Also auch diese Ergebnisse zeigen dann wieder, es gibt eigentlich nur eine Mannschaft, die konsequent gewinnt, nämlich Bayern München. Leipzig, ja, macht dann sogar noch spät den Siegtreffer gegen Leverkusen und ist deswegen halt auch Zweiter mit 7 Punkten Vorsprung vor der TSG Hoffenheim. Und dann, ja, Mittelfeld battelt sich halt hin und her und hinten Abstiegskampf wieder interessant durch den 3:2-Sieg von Ingolstadt gegen Darmstadt. Das können wir eigentlich Woche für Woche wieder so erzählen.
Ja, das trifft es halt wirklich ganz gut. Das macht es halt so unglaublich schwer, weil...
Das macht es unglaublich spannend, wolltest du eigentlich sagen.
Sicherlich das eine, aber das Problem ist halt auch, es gibt halt auch so wenig Varianz innerhalb dieser Mannschaften. Also es wird so wenig eigentlich taktisch angepasst und man guckt halt diese Spiele und denkt sich, okay, warum gewinnen die jetzt mit der gleichen Taktik, obwohl sie mit der gleichen Taktik vorher alles falsch gemacht haben? Das sind halt so diese Fragezeichen, die sich da manchmal einen dann doch schon etwas größer in die Stirn martern.
Du musst es anders formulieren. Im grauen Mittelfeld, die spannendste Bundesliga aller Zeiten. So ist es.
Das grauste Mittelfeld aller Zeiten.
Genau. Zwischen 5 und 17. War noch nie so viel Spannung wie in dieser Saison. Der Unsung Hero des Spieltags.
Reiß ich mich dazu hin. Ich nehme ihn mal, weil wir jetzt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Burgstaller muss in die Abschlusssituation gebracht werden. Ich nehme mal den Guido Burgstaller.
Guido.
Mister, ich habe irgendwie die Tage mal die Torjägerliste der zweiten Liga aufgerufen und der ist ja, glaube ich, immer noch Dritter.
Ja.
Das ist eigentlich was faszinierend.
Was halt nicht unbedingt für die beste zweite Liga aller Zeiten spricht.
Ja, das besprechen wir dann im anderen Podcast.
Unsung Hero muss doch eigentlich der Super Joker sein, oder? Es ist natürlich schwer für mich jetzt, den Freiburger zu nehmen und nicht Niederlechner zu nehmen, aber Petersen natürlich jetzt schreibt Geschichte, zieht mit Alexander Zicko Zickler gleich. 18 Joker-Tore in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und ja, auch dieses Mal wieder erfolgreich. Petersen mit dem 1-0-Siegtreffer gegen den FSV um 1-0-5.
Aber Zickler, um das jetzt mal zu Ende zu erzählen, war halt auch einer dieser typischen Trapattoni und dann auch Hitzfeld-Einwechslungen. Den bulligen Stürmer Janka rausgenommen, dann den etwas defensiv- und Konterspieler Zickler gebracht, der dann ja meistens dann irgendwie alleine aufs Tor zugelaufen ist und dann irgendwie dann sein Joker-Tor gemacht hat.
Der Zungenschnalzer des Spieltags.
Ich lasse mich mal dazu hinreißen, weil ich nicht alle Spiele gesehen habe und nicht alle Tore im Kopf habe, den Lewandowski-Freistoß zu nehmen.
Ich dachte
schon. Der war schon schön ausgeguckt.
Super ausgeguckt, ja. War auch fast kein Loch in der Mauer. Nur ein halber Dembele. Nur ein halber Dembele.
Hat alles gegeben, dass der noch reingeht.
Nur ein halber Dembele. Ja gut, da muss man aus dem Spiel ein anderes Tor nehmen, Christopher. Den einzigen Treffer des BVB. Kavum!
Den hat Vidal so schön pfannenfertig vorgelegt.
Ja, genau. Also erstens die Vorarbeit von Vidal und dann natürlich der Abschluss von Guerrero. Ein Gesamtkunstwerk. Mit der Note 1 mit Stern. Der Kopfschütter des Spieltags, da fange ich gleich mal an und sage Dembele in der Mauer. Also mein Kopfschüttler ermöglicht deinen Zungenschnalzer. Aber hat er so ein bisschen auch zum Auftritt von Dembele gepasst. Also wie gesagt, ich toller Fußballer, finde trotzdem noch, dass er sowohl offensiv als auch defensiv oft die falschen Entscheidungen trifft. Nämlich defensiv die Entscheidung, mal stehen zu bleiben an der Mittellinie und offensiv halt in den vierten dann auch noch reinzurennen, aber also so ein Wegducken in der Mauer, ja, dafür habe ich kein Verständnis. Auch nicht bei einem jungen Spieler. Das
ist ja, halt einfach zu hoch gesprungen, das war, glaube ich, das Grundproblem.
Ja, hochgesprungen und dann komisch gelandet, nämlich mit so einer halben Drehung und irgendwie zusammengeknickt. Zu früh, zu hoch und zu tief gelandet. So kann man es vielleicht dann auch zusammenfassen. Ja. Da erinnere ich mich immer an wenn ich in der Mauer gestanden habe, also gab es immer die Ansage, ja, auf die Zehenspitzen und ja, nicht wegdrehen und nur auf die Zehenspitzen, nicht hochspringen, Zehenspitzen. Das hätte in dem Fall gereicht, also, dann hätte er ihn gegen den Kopf gekriegt oder vielleicht sogar gegen die Nase.
Also ich konnte nicht viel früher, aber mit meinen über 1,90 war ich in der Mauer mein gefragter Mann.
Aber in der Mauer stehen konnte ich. Das wäre natürlich mal, wenn es Special Teams gäbe im Fußball und es, also du könntest einen Freistoßschützen einwechseln, hättest du vielleicht sogar Chancen auf eine Karriere beim FC Bayern München gehabt, als Innenmann in der Mauer. Hier kommt wieder Christopher Ramm, 89. Minute und Ancelotti mit dem taktischen Wechsel. Er bringt Ramm mit seinen 1,90 Meter und wo wird er hingehen? Ja, ich bin mir schon sicher, er wird innen in die Mauer gehen und auch diesen Freistoß verhindern, so wie er es die ganze Saison über schon gemacht hat. Immer in diesen entscheidenden Situationen vertraut der FC Bayern München auf die Körpergröße von Christopher Ramm.
Und wahrscheinlich hätte ich dann noch ein ganz gutes Allaire, was dann die Sachen ja dann noch rund machen würde.
So ist es. Also, was ist denn dein Kopfschüttler?
Da nehme ich mal Bregerie. Und zwar mit seinem Nachtreten und der gesamten schauspielerischen Leistung, die dann so hinterher erfolgte. Das war schon ganz großes Tennis und er arbeitet auf jeden Fall da am zweiten Berufsweg.
Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Danke, Christopher. Und
danke.
Bis Mittwochabend zum Live-Check um 20.15 Uhr. www.mixlr.com/fetzi6. Wir analysieren da das Parallelspiel zu Bayern gegen Real Madrid, weil das ja nun wirklich keine alte Sau interessiert. Und widmen uns sehr, sehr ausführlich dem ewig jungen Klassiker Atletico Madrid gegen Leicester City. Nee, Quatsch. Also Mittwoch, 12. April, 20.15 Uhr, Live-Check Bayern gegen Real Madrid. Entweder live zu hören auf www.mixlr.com/fetzi6. Da einfach sich draufschalten und man kann da sogar chatten, also mitdiskutieren, Fragen stellen. Blöd daherreden. Oder halt dann im Nachhinein auch den Live-Check nochmal anhören. Beim letzten Mal hatte ich so einen Eindruck, das kann man sich auch im Nachhinein nochmal als Analyse dann anhören, Christopher, oder? Also so ein bisschen Vorbericht nochmal, Erwartungen, dann Pause, welche Erwartungen sind erfüllt worden, welche nicht und dann hinten raus nochmal kurzes Fazit. Also wer keine Lust hat, eben von der starken Vorberichterstattung auf ZDF oder Sky abzuweichen, der kann sich auch den Live-Check dann nochmal im Nachhinein anhören.
Sag's, wie es ist. Wer einfach in Ruhe am Rechner sitzen will und zocken will und nebenbei so ein bisschen was über das Spiel hören will, der ist da ganz gut aufgehoben.
Zocken. Zockst du immer noch von 20.15 Uhr bis 20.45
Uhr? Wie soll ich das denn machen? Ja, hier
Nein, sonst.
Im Live-Check.
Sonst meine ich, sonst. Das ist so die Phase, in der du dich, also in der du zockst und dann halt die 2 Minuten. In denen bei Sky und ZDF was Interessantes kommt, dann hinschaust.
Nee, ich bin eigentlich kein großer Vorberichtsgucker. Wenn, dann sitze ich ja meistens schon immer in der Analyse für Mirseinrot. Und da bleibt dann immer wenig Zeit, dann parallel sich dann noch die ganzen Vorberichte zu geben.
Und bist im Tunnel.
Mal im Tunnel. Das ist gut jetzt.
Also nochmal vielen Dank an Christopher Ramm, den besten Mauerspieler, den der deutsche Fußball je gesehen hat. Und ja, ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon am Mittwochabend. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.